Warum irrte Mose 40 Jahre lang in der Wüste herum? Ist doch logisch. Weil er nicht nach dem Weg fragen wollte. Oder warum ist es gut, weibliche Astronauten zu haben? Vielleicht kennt der eine oder den anderen. Naja, das heißt, wenn die Crew sich verflogen hat, dann fragt wenigstens einer nach dem Weg. Warum, es gibt so Bücher, so alles Mögliche, ne? Warum Männer nicht zuhören und Frauen schlecht einparken? Oder überhaupt auch diese Frage, warum fragen Männer nicht nach dem Weg? Habt ihr euch das schon mal gefragt, ihr Frauen oder ihr Männer auch selber? Wer hat sich das schon mal gefragt? Ach, du hast dich schon mal gefragt. Ich habe im Internet mal ein bisschen recherchiert. Man findet so alles Mögliche, so ich würde es mal so formulieren, mit Gockelgehabe. Also man muss sich beweisen, wie toll man ist oder so. Also Mann muss sich beweisen. Ich verrate euch ein Geheimnis. Das glaubt mir keiner. Aber ich hab schon lange nicht mehr den Test machen müssen, für mich persönlich nach dem Weg fragen zu müssen, weil heute gibt's ja Navi. Ja. Das ist, glaube ich, die Männer haben das Navi erfunden, glaube ich, weil sie nicht nach dem Weg fragen wollen. Deswegen haben sie das Navi erfunden. Ich weiß nicht, vielleicht war es ja auch eine Frau, die das Navi erfunden hat, weil sie es leid war, miterleben zu müssen, ständig zu spät zu kommen, weil der Mann nicht nach dem Weg fragen will. Keine Ahnung. Mir fällt das schwer, Leute anzusprechen und nach dem Weg zu fragen. Ich habe Angst. Komisch, ne? Der auf die Straße geht und allen möglichen Leuten alles Mögliche von Jesus erzählt, hat Angst, Leute nach dem Weg zu fragen. Zumindest war das noch eine Zeit lang so. Angst, darum soll es heute gehen, ist eines der zwei Hauptmotive, die nahezu alle unsere Handlungen bestimmen. Entweder wollen wir Angst vermeiden, oder das andere Prinzip, auf das ich nicht eingehen werde heute, ist, wir möchten gerne Positives erleben. Ihr könnt sehen, dass fast nahezu alles, was wir machen, lässt sich auf diese zwei Dinge reduzieren. Was bereitet mir Vergnügen? Das möchte ich haben. Wovor habe ich Angst? Das will ich um jeden Preis vermeiden. Wenn ihr mal das Fernsehen einschaltet und euch die Werbung anschaut, nahezu jede Werbung springt auf einen dieser beiden Dinge an. Da gibt es diese Werbung mit der Versicherung, wo dann so ein Typ mit so leuchtenden, neonleuchtenden Flügeln rumrennt. Das gibt dir Sicherheit, da wird dieser Aspekt Angst angesprochen und oft werden irgendwelche Produkte beworben, die nichts mit dem, was dort gezeigt wird, zu tun haben. Wenn es dann um Bier geht oder um Zigaretten, da wird dann so ein Lebensgefühl vermittelt. Wenn du das machst, dann fühlst du dich gut, dann bist du ein Abenteuertyp oder bist cool, hat nichts mit dem Produkt an sich zu tun. Aber wenn ihr schaut, gerade die Werbung spielt geradezu auf dieser Klaviatur der Angst bzw. Lust oder Vergnügen. Und ihr braucht nur die Nachrichten anzuschauen. Und die Welt ist zurzeit voller Angst. Wird Deutschland heute gewinnen? Nein, okay, das ist nicht meine Angst. Aber was nach wie vor die Medien beherrscht, ist der Brexit. Also Großbritannien, was passiert jetzt mit Europa? Die adventistischen Verschwörungstheoretiker sind auch schon alle auf dem Plan und sagen, ja, jetzt ist Daniel die Statue und so. Wir wissen das noch gar nicht. Vielleicht geht es auch alles wieder zurück. Gibt ja auch in Großbritannien wieder Bestrebungen. Vielleicht können wir das Ganze noch rückgängig machen. Warten wir mal ab. Ganz aktuell, die Österreicher haben Mist gebaut bei ihrer letzten Wahl. Wird jetzt doch die FPÖ den Bundespräsidenten stellen können, weil sie eine Neuwahl machen müssen? Und die Angst des Rechtsradikalismus geht um in Europa, nicht nur in Österreich, sondern auch in unserem Land. Und eine Angst, die uns auch beherrscht, spätestens seit Paris und Brüssel, ist die Angst vor islamischem Terror, die Angst vor Islam, die Angst vor Überfremdung. Wer weiß, was alles passiert. Das sind so Ängste, die so zumindest in den Medien, die Medien sehr beherrschen, aktuell, und die Menschen beherrschen. Ich habe Gott gefragt, welchen Text möchtest du mir für heute geben, den wir uns anschauen sollen zu diesem Thema. Und ich war ganz erstaunt und überrascht, als ich auf folgenden Bibeltext stieß und den, beziehungsweise es sind eigentlich mehrere, die möchte ich mir gerne mit euch anschauen. Es sind für Adventisten, die schon lange in der Adventgemeinde groß geworden sind, sehr vertraute Texte. Und ich fand es sehr spannend, die einmal aus dieser Perspektive zu betrachten. Ich lade euch ein, sofern ihr eine Bibel mithabt, das Buch Daniel aufzuschlagen. Das Buch Daniel, und wir gehen gleich ins erste Kapitel und ich werde auch gleich vom Anfang an ein paar Zeilen lesen. Im dritten Jahr der Regierung Joachims, des Königs von Juda, heißt es da gleich am Anfang, kam Nebukadnezar, der König von Babel, nach Jerusalem und belagerte es. Und der Herr gab Jerusalem dem König von Juda in seine Hand und einen Teil der Geräte des Hauses Gottes, und er brachte sie ins Land Shinar, in das Haus seines Gottes. Die Geräte brachte er in das Schatzhaus seines Gottes. Und der König befahl dem Maschpenas, dem Obersten seiner Hofbeamten, er solle einige von den Söhnen Israels bringen, und zwar von königlichem Geschlecht und von Vornehmen. Junge Männer, an denen keinerlei Makel sei, von schönem Aussehen und verständig, in aller Weisheit gebildet und von guter Auffassungsgabe. Und die somit, und die somit fähig seien, im Palast des Königs zu dienen, und man solle sie mit Schrift und Sprache der Chaldäer lehren. Und der König bestimmte ihre tägliche Versorgung von der Tafelkost des Königs und von dem Wein, den er trank, und dass man sie 3 Jahre lang erziehen solle, und nach deren Ablauf sollten sie in den Dienst des Königs treten. Unter ihnen waren auch von den Söhnen Juda Daniel, Hanania, Michael, Asaria. Und der Oberste der Hofbeamten gab ihnen andere Namen. Er nannte Daniel Belshazzar, Hanania Shadrach, Michael Meshach und Asaria Abednego. Aber Daniel nahm sich in seinem Herzen vor, sich nicht mit der Tafelkost des Königs und mit dem Wein, den er trank, unrein zu machen. Und er erbat sich vom Obersten der Hofbeamten, dass er sich nicht unrein machen müsse. Hier wird so skizzenhaft eine Geschichte hingeworfen. Allein dieser erste Vers. Jerusalem wird belagert. Ja, wird belagert. Ich bin froh, dass ich keinen Krieg in meinem Leben erleben musste. Ich bin froh, dass ich nicht erleben musste, in irgendeiner Stadt zu sein und die übermächtigen Feinde sind vor den Toren dieser Stadt und belagern sie. Ich kann mir vorstellen, wer so etwas erlebt, das ist eine höchst bedrohliche Situation. Todesangst. Du hast Todesangst. Du weißt nicht, was passieren wird als nächstes. Ob du, wenn die Stadt erobern, ob du überleben wirst. Du hast überlebt in dieser Situation. Das ist denen passiert, Daniel und seinen Freunden. Das nächste, was sie erleben, ist, dass sie ja wahrscheinlich in Ketten oder in Fesseln gelegt werden und dass sie deportiert werden. Die nächste Angst, wieder, was passiert mit mir? Und du bist weggerissen von deiner Familie. Man geht davon aus, dass die 12 bis 15 Jahre alt waren. Silas, du wärst hättest einer von denen sein können, die da mit dabei sind. Ja, ich weiß nicht, ob du dich so heldenhaft gefühlt hättest, wenn du in so einer Situation bist. Weggerissen von den Eltern, das taucht überhaupt nicht mehr auf, ob die Eltern überlebt haben, ob sie mitverbannt worden sind, ob sie zurückgeblieben sind. Nichts wissen wir. Geschwister, Familie, es geht nur noch um diese einzelnen jungen Leute. Du kommst in ein fremdes Land, dessen Sprache du nicht sprichst, dessen Kultur du nicht kennst. Und weißt immer noch nicht, was dich erwartet, beziehungsweise sie kriegen dann mit, okay, sie sollen ausgebildet werden. Allein diese Belagerungsangst, die Eroberungsangst, die Angst um das Leben, die Deportation über tausende Kilometer hinweg, rausgerissen aus dem eigenen sozialen Umfeld in eine fremde Kultur hinein, nicht mehr wissend, ob ich überhaupt jemals wieder zurückkomme in mein Land, ob ich meine Familie je wiedersehe, nicht wissend, ob meine Familie lebt oder vielleicht miterlebt zu haben, dass die Familie gestorben ist, umgebracht von den Gegnern. Allein das würde die meisten Menschen von uns schon total traumatisieren. So etwas zu erleben, kann Menschen ihr Leben lang belasten. Wir haben viele Kriegsflüchtlinge, die auch in unser Land gekommen sind, und viele von denen haben nachts Albträume. Und manche haben wirklich Albträume über Jahre, manche auch über Jahrzehnte.
Und diese Situation hinein nimmt der Daniel sich vor, okay, allein das ist ja schon heftig, die Ausbildung der Chaldäer, die mache ich mit. Man muss sich mal überlegen, was der lernen muss. Der muss nicht nur babylonische Sprache und babylonische Kultur lernen, sondern er muss ganz viel über die babylonischen Götterwelt lernen. Und er gehört nach, wie wir wissen, zu den Wahrsagepriestern, also zu dieser Kaste mit rein, in diese ganzen Leute, die Wahrsagen und alles können. Manch einer würde hier schon sagen, das würde ich nicht mitmachen. Das ist ja schon heikel, was hier läuft. Und wenn man auch überlegt, es sind ja noch andere, es ist ja nicht Daniel und nur seine vier Freunde, wie sie unterschiedlich umgehen mit dieser Situation, in der sie jetzt stecken. Offensichtlich scheinen die meisten jüdischen jungen Männer sich anzupassen. Die machen einfach alles mit, was dort geht. Du würdest vielleicht sagen, boah, auf keinen Fall würde ich irgendeinen Kompromiss eingehen, ich kämpfe. Dann weißt du, das war's. Daniel kämpft nicht gegen diese Kultur, er klagt auch nicht seine Mitgefangenen an dafür, dass sie nicht sich so verhalten wie er, das macht er auch nicht. Er scheint auf jeden Fall kein Problem damit zu haben, etwas über die fremde Kultur zu lernen, aber einen Punkt will er nicht. Und da muss ich das vorstellen, für uns mag das vielleicht, warum wehrt er sich nicht gegen die Lehre? Warum wehrt er sich nur gegen Speis und Trank? Wir leben ja in einer übersättigten Kultur, du hast das so schön in der ersten Stunde auch gesagt. Wir wissen oft gar nicht, wie reich wir sind, so würde ich das mal mit meinen Worten zusammenfassen. In einer Kultur, in der du dreimal am Tag Fleisch essen kannst, wenn du willst. Oder sich entscheiden, das dann doch bleiben zu lassen. Oder du kannst dir sogar entscheiden, will ich billiges Fleisch oder will ich besseres Fleisch oder gar kein Fleisch. Fleisch ist ein Luxus, ein purer Luxus. Wenn man damals Fleisch gegessen hat, dann war das eine Ausnahme, beziehungsweise wenn so ein König Fleisch gegessen hat, war das auch nicht irgendeins, sondern das wurde vorher den Göttern im Tempel geopfert. Und dann hat man halt das, was nicht auf dem Altar verbrannt wurde, aufgegessen. Und auch der Wein war sehr wahrscheinlich Trankopferwein, der also auch im Tempel geopfert wurde. Dazu kommt noch, dass die Babyloner auch Tiere gegessen haben, die von der Bibel her nicht als rein gelten. Und Daniel geht einfach zu dem Obersten, so klingt es in diesem Text, und da steht nicht, er ging schlotternder Knie zu dem Obersten und trat vor ihn und beugte sich nieder und sagt, hab Erbarmen mit mir, ich möchte das Fleisch des Königs nicht essen, sondern es klingt so, er geht dahin, hat sich vorgenommen, will ich nicht, und sagt, meine ich, also ich möchte nicht, also er sagt nicht, mache ich nicht, ist auch interessant, sondern er sagte, ich möchte nicht von der Tafel des Königs essen. Also er weiß schon, was er will, aber ist auch nicht so, dass er mit der Brechstange versucht, das durchzubrechen. Allein diese Frage, wir merken, wie der Aspenas reagiert, wer den Text weiterliest, der hören wir, er sagt, oh, wenn ich das auf dich eingehe und dir jetzt was anderes zu essen gebe und du siehst nachher schlechter aus als die anderen und wirst dürr und mager, dann macht der Kopfkönig mich einen Kopf kürzer. Das Gleiche hätte Daniel in dieser Situation passieren können, dass der König ihnen einen Kopf, oder schon der Oberaufseher ihnen einen Kopf kürzer macht. Das ist eine Situation, die Daniel selber herausfordert. Also viele von uns, die meisten haben es nicht gemacht, auch seine drei Freunde haben es nicht gemacht. Es heißt, dass Daniel ganz alleine zu dem Aspenas geht in diesem Text und sagt, ich möchte nicht davon essen, und seine drei Freunde schließen sich dann ihm an. Aber die lassen ihn schön vorgehen, mach du das mal. Ja? Ist zwar gut, wir sind mit dir einer Meinung, wenn es klappt, machen wir mit, aber wenn nicht, dann bleiben wir wenigstens am Leben. Also auch sie prägt erstmal hier Angst. Der nächste Angstmoment, der auftaucht im Buch Daniel, ist in Kapitel 2. Wir haben ja was über Herrscher gelernt heute in der ersten Stunde. Und die Herrscher, die Gott nicht kennen, die herrschen oft auf eine Art und Weise, die nicht für das Volk ist. Da schläft der Nebukadnezar auch etwas unruhig. Ich weiß nicht, ob er schreiend aufgewacht in dieser Nacht. Jedenfalls hat er einen Traum. Und er holt alle seine Sterndeuter und Wahrsagepriester und alle ran und die Orakel, sonst was, Beschwörer und sagt, ich will die Deutung von meinem Traum. Und sagen, okay, erzähl uns den Traum. Und er sagt, nö, so nicht, so einfach mache ich euch das nicht. Ihr müsst mir auch den Traum erzählen. Und dann die Deutung. Und die sagen, das können wir nicht, das kann gar keiner. Und dann sagt er, so nicht. Ja? Ihr wollt mich alle reinlegen. Wenn ihr mir den Traum nicht erzählen könnt, dann glaube ich euch nicht. Und wenn ihr das nicht wollt, dann werdet ihr alle einen Kopf kürzer gemacht. Irgendwie haben die Könige das nicht an sich. Die wollen immer alle gleich einen Kopf kürzer machen. Daniel gehörte mit in diese Truppe rein. Der war zwar nicht unmittelbar vor Ort und seine Freunde, als das entschieden wurde, aber es ist spannend, wie er reagiert. Daniel 2, ich lese einfach mal ab Vers 12. Darüber wurde der König zornig und befahl eben, alle Weisen von Babel umzubringen. Und es erging der Befehl, alle Weisen zu töten. Und auch Daniel und seine Gefährten wurden aufgesucht, um sie zu töten. Und da machte Daniel dem Ajoch, dem obersten Leibwächter des Königs, der ausgegangen war, um die Weisen von Babel zu töten, einen klugen und verständigen Einwand. Wieder, das klingt nicht so, als wenn er auf den Knien liegt und zittert und hab Erbarmen und ich will das schon irgendwie hin, sondern er tritt ganz selbstbewusst und sicher auf. So klingt es zumindest, wenn man diesen Text liest. Indem er ihm eben sagt, er fragt erstmal, warum der Befehl des Königs, dann lässt er sich das nochmal das Ganze erklären. Und dann geht Daniel zum König und sagt, ich will noch eine Frist haben, gib mir noch eine Frist. Und dann geht er nach Hause zu seinen Gefährten und sagt, so, wir beten jetzt und Gott wird uns schon die Antwort geben. Und sie kriegen auch die Antwort und können dem König sowohl den Traum als auch dessen Deutung erzählen. Die dritte große Angstsituation betrifft dann ausnahmsweise mal nicht Daniel, vielleicht war er gerade auf irgendwelchen Geschäften auswärts, weil er war inzwischen zwischendurch befördert worden zum Obersten. Da kommt der Nebukadnezar als ein Herrscher, der eben Gott nicht kennt, auf die Idee, och, warum nur eine Statue, wo nur oben das Gold ist? Ich will eine ganz goldene Statue haben. Dann mache ich mal eben so ein 30 Meter hohes Ding, stelle das auf den größten Platz bei mir auf und dann lasse ich alle obersten und wichtigen Leute kommen, die was zu sagen haben in meinem Reich. Und dann, wenn der Dudelsack und die Pauke und die Pfeife und die Flöte und die Zither, das wird jedes Mal aufgezählt, diese ganzen Instrumente. Ich finde das sehr interessant. Man müsste mal untersuchen, warum viermal, glaube ich, die Instrumente einzeln aufgezählt werden. Die ertönen und dann müssen sich alle niederwerfen und diese Statue anbeten. Ich schätze mal, es waren nicht nur ein paar hundert, das klingt fast als danach, als wenn ein paar tausend Leute da auf diesem Platz standen, weil dem König ist nicht aufgefallen, dass die drei Freunde von Daniel stehen bleiben. Da muss extra einer hin und sagt, König, mir ist da was aufgefallen. Das finde ich auch den Hammer. Können die anderen nicht ihre Klappe halten? Warum muss es immer solche Leute geben, die dann so sagen, ach, ich habe gesehen, da hat einer einen Fehler gemacht. Oh, das kann ihn seinen Kopf kosten. Ja, Pech. Und gehen zum König und der König sagt, boah, ist richtig wütend. Er hatte vorher schon angekündigt, wer das nicht macht, wird in den Feuerofen geworfen. Allein die Situation, du stehst da auf dem Platz, du musst dir das mal vorstellen, tausende von Leuten. Es gilt der Befehl, sich einfach nur niederzuwerfen. Das ist doch nichts. Du sollst dich nur niederwerfen. Und wenn du das nicht machst, Feuerofen. Und ich weiß nicht, ob du schon mal in einer Menge gestanden hast, wo alle etwas anderes gemacht haben als du. Das ist schwierig, da standhaft zu bleiben. Ganz harmlose Geschichte. Ich habe ja in Norwegen gelebt, eine Zeit lang, bin mit dieser Kreuzschifffahrt, es gab da so eine Art Interrail für diese Kreuzschiffe, also die da an der Küste längs hochfahren, und ich bin auf der Insel angelangt, ganz oben im Norden, wo das Nordkap ist. Das Nordkap ist eine Touristenfalle. Das ist nämlich zu 95% des Jahres im Nebel. Deswegen gibt es da einen Film, den man sich angucken kann, wie das Nordkap aussieht, wenn es nicht im Nebel ist. Aber alle wollen dahin, weil das ist die nördlichste Stelle Europas, deswegen auf zum Nordkap. Und ich hatte mir vorgenommen, wir mussten anlegen, weil das Schiff hat angelegt, ich werde nicht zum Nordkap hoch, da muss man noch im Bus oder Taxi irgendwie. Und wir hatten uns so unterhalten, ich hatte Leute kennengelernt, ich war alleine auf dieser Reise unterwegs gewesen. Und da kommen plötzlich, also die vorher gesagt, ach ja, du hast recht und das wissen wir und wir fahren nicht. Und auf einmal, oh, ich habe noch ein Taxi, kommt ihr mit? Oder nix, ich habe noch einen Platz im Bus, kommst du mit? Und alle so, wie so Goldrausch habe ich mich gefühlt. Alles um mich herum stürmte und wollte unbedingt zum Nordkap. Und ich hatte mich entschieden, ich will aber jetzt nicht. Das hat mich fast mitgerissen. Aber hier ist ja noch eine ganz andere Situation. Das kann dir das Leben kosten. Sie haben sich entschieden, wir bleiben stehen. Allein das, also meine Pumpe würde mächtig gehen. Und dann kommen sie vor den König und der König gibt ihnen eine zweite Chance. Ich weiß nicht, ob du schon mal so eine Situation hattest, wo du eine Entscheidung durchgestanden hast und denkst, jetzt, ich weiß, was jetzt kommt, und du kriegst plötzlich nochmal eine Chance. Wieder Angst, könnte ich mir vorstellen. Wieder neu überlegen, wieder neu entscheiden. Aber ich finde es heftig, wie die drei damit umgehen. Kapitel 3, 16, Vers 16, lese ich mal. Schadrach, Meschach und Abednego antworteten und sagten zum König Nebukadnezar: Wir haben es nicht nötig. Wir haben es nicht nötig, dir auf dein Wort etwas zu erwidern. Wie würdest du dich fühlen, wenn dir dein Kind sagt: Mama, ich habe es nicht nötig, auf dich zu hören? Wie wird's dir gehen? Würdest du denken, irgendwas stimmt hier nicht? Ein bisschen frech, oder? Und das dem König, der dich in den Feuerofen werfen will. Ob unser Gott, dem wir dienen, uns erretten kann, sowohl aus dem brennenden Feuerofen als auch deine Hand, o König, wird er uns erretten, oder ob nicht, es sei dir jedenfalls kund, o König, dass wir deinen Göttern nicht dienen und uns vor dem goldenen Bild, das du aufgestellt hast, nicht niederwerfen werden. Punkt. Silas, das konntet ihr nicht sehen, der hat vorhin so gesagt, jo, mein Alter, ne, der Held, das liest sich so schön, diese Geschichten, Heldengeschichten, das sind Heldengeschichten. Die Heldengeschichte wird ganz anders, wenn du plötzlich mittendrin hängst in dieser Heldengeschichte. Wir haben Daniel und seine Freunde das geschafft. Jeder, also ich denke, manch einer hätte sich schon an verschiedenen Stellen wirklich, vielleicht sogar wortwörtlich in die Hose gemacht bei dem, was dort war. Und wenn du dann siehst, der brennende Feuerofen und die dir nochmal anheizen, die fallen schon um vor Hitze, weil der Ofen so heiß ist. Und da wirst du gleich reingeworfen. Ich habe für mich drei Hinweise in dem Text gefunden, wie sie das machen. Und der dritte hat mich am meisten fasziniert. Aber alle drei sind wichtig. Das erste. Diese drei Freunde erhalten im ersten Kapitel, in Vers 7, neue Namen. Und die will ich mal kurz anschauen. Vielleicht kennt ihr das schon, aber ich erinnere euch dann auch nochmal daran, weil ich allein das faszinierend finde. Daniel. Der Name Daniel heißt, Gott ist mein Richter, beziehungsweise Gott verschafft mir Recht. Und damit ist nicht irgendein Gott gemeint, sondern der Gott der Bibel. Er hält den Namen Belshazzar, das heißt der Gott, der babylonische Gott Bel, schütze sein Leben. Hanania. Das heißt, wörtlich übersetzt, Jahwe, also das ist die persönliche Gottesname, dieser persönliche Gott Israels ist mir gnädig. Dieser erhält den Namen Schadrach, das heißt, ich bin sehr in Ehrfurcht versetzt. Wovor? Natürlich den babylonischen Göttern. Michael, das heißt, wörtlich übersetzt, wer ist der Gott, der zuhört? Nicht im Sinne, dass man das in Frage stellen muss, sondern es würde dann, wenn man es so übersetzt, wie wir es meinen, heißen, Gott ist ein Gott, der mich hört, der mich erhört, der mir zuhört. Gott ist mir nahe. Das bedeutet Michael. Er hält den Namen Meschach. Das heißt übersetzt, wer gehört zu Akku? Akku ist der Mondgott der Babylonier. Und Asaria ist auch ein wunderschöner Name, der heißt Jahwe ist Helfer. Also der Gott der Israeliten, das ist der Helfer, das ist der Retter. Der erhält den Namen Abednego, das heißt übersetzt Diener des Gottes, des babylonischen Gottes Nebo. Die Babylonier versuchen, indem sie ihren Namen ändern, sie wegnehmen von ihren ursprünglichen Namen, die alle mit Gott verbunden sind, und sie ihnen neue Namen geben, die mit den babylonischen Göttern verbunden sind, versuchen sie auch, ihre Identität zu berauben. Weil wenn dich ständig einer mit diesen neuen Namen ruft, permanent. Dein Name, den du hast, hat etwas mit deiner Identität zu tun. Ne, Thomas? Wenn ich dich jetzt immer Thomas nennen würde, wie würde es dir damit gehen? Ewart? Ja, aber es wäre komisch. Weil du bist, genau, du reagierst gar nicht. Weil du von klein auf, schon bevor du selber sprechen konntest, wurdest du Ewart genannt. Ganz von Anfang an haben deine Eltern dich so genannt. Etwas sehr Spannendes, was besonders bei Daniel wir lesen, ist, Daniel wird zwar in der babylonischen Welt Belshazzar genannt, aber er hält immer an seinem Namen Daniel, an seiner Identität, wer er wirklich ist, fest. Und er lässt sich nicht davon abbringen. Das merkt ihr daran, als Belshazzar, das ist der dritte babylonische König nach Nebukadnezar, der lässt ein Festmahl halten, wo diese Schrift an der Wand kommt. Und ich finde das ganz spannend, das mal zu lesen. Gucken wir mal kurz rein ins Kapitel 5 im Buch Daniel. Da kommt nämlich die Frau des Königs und sagt, da gibt es einen, der könnte dir helfen. Und zwar deshalb, weil ein außergewöhnlicher Geist der Erkenntnis und Einsicht in ihm ist, Träume zu deuten, Rätsel zu erklären und Knoten zu lösen. Ich lese Daniel 5, Vers 12. Bei ihm gefunden wurde, bei Daniel, dem der König den Namen Belshazzar gegeben hat. Deshalb lass jetzt Daniel rufen und er wird dir die Deutung kundtun. Daraufhin wurde Daniel vor den König geführt. Der König fing an und sagte, Daniel, bist du, Daniel, einer der Weggeführten aus Juda, die der König, mein Vater, aus Juda hergebracht hat? Hier wird noch erwähnt, dass Daniel Belshazzar genannt worden ist, aber er wird jetzt wieder bei seinem Namen Daniel gerufen. Und fortan in dem ganzen Buch Daniel wird er nur noch Daniel genannt. Daniel hat so sehr an der Identität, die er in Gott hat, festgehalten, dass selbst das fremde Volk, was ihm einen neuen Namen, eine neue Identität geben wollte, es nicht konnte. Das heißt, das erste Geheimnis, wie sie das geschafft haben in diesem Text, ist, Daniel wusste, wer er war und er hat sich das nicht rauben lassen. Du bist ein Kind Gottes, wenn du dich für Jesus entschieden hast. Lass dich um keinen Preis davon abbringen. Das zweite, wir gehen zurück in Daniel 1 und schauen uns kurz den Vers 8 an. Da heißt es, aber Daniel nahm sich in seinem Herzen vor, nicht mit der Tafelkost des Königs und mit dem Wein, den er trank, unrein zu machen. Wenn wir das Wort Herz gebrauchen, wenn wir sagen, das kommt von Herzen, dann meinen wir, das ist mit Liebe, mit Emotionen verbunden. Ist auf jeden Fall, bei uns hat Herz was sehr Emotionales. Für den Hebräer bedeutet Herz etwas anderes. Für den Hebräer bedeutet Herz, das ist das Zentrum aller meiner Entscheidungen. Hier treffe ich Entscheidungen, und zwar klare Entscheidungen im Herzen. Das heißt, er hat sich ganz klar und bewusst vorgenommen, was er jetzt tun will. Und er hat sich bewusst vorgenommen, und seine Freunde auch, Gott zu vertrauen. Egal in welcher Situation er ist. Man merkt das, deswegen habe ich diese drei Begebenheiten hervorgehoben. Oder es sind ja diese drei zentralen Begebenheiten. Das ist einmal, er will sich nicht verunreinigen an der Speise. Sie vertrauen Gott, dass er mit ihnen ist und sie auch den Traum und die Deutung des Traumes bekommen werden. Und die drei Freunde vertrauen Gott, dass Gott mit ihnen ist, egal was auch passiert. Sie haben sich entschieden, dass sie Gott vertrauen wollen, um jeden Preis vertrauen wollen. Das ist das Zweite, was ich ganz wichtig finde. Und das Dritte hat mich total fasziniert, als ich das entdeckt habe. Das ist nur indirekt in diesem Text zu finden. Aber ich denke, es ist etwas ganz Wesentliches und Entscheidendes. Woher kommt das? Dass ein Mensch sagt, also fest ist in seiner Identität, dass er weiß, wer er ist. Ich bin ein Kind Gottes, ich gehöre zu Gott und egal, was man mit mir macht und egal, was andere über mich denken, egal, was andere über mich sagen, ich bin ein Kind Gottes. Woher kommt das, dass jemand so ein so gewaltiges Vertrauen hat in Gott und sagt, ich weiß, Gott ist mit mir, egal in welcher Situation und die Umstände mögen noch so schlimm aussehen und noch so gegen mich sprechen. Ich weiß, Gott ist mit mir. Bei einem jungen Mann, der 12 Jahre alt ist. Woher kommt das? Das liegt auf der Hand. Das hat er in seiner Familie mitbekommen. Was Daniel offensichtlich gelernt hat in seiner Familie ist, ich formuliere es erstmal positiv, es gibt einen gewaltigen großen Gott. Du gehörst zu diesem gewaltigen großen Gott. Dem kannst du absolut vertrauen. Nichts kann dich aus seiner Hand reißen und du bist sein Kind. Was er nicht gelernt hat, Angst. Du musst Angst haben vor uns als Eltern, du musst Angst haben vor Gott. Das hat er nicht gelernt. Wenn er eine Erziehung gehabt hätte, die mit Angst gekoppelt gewesen wäre, Angst vor den Eltern, Angst vor Gott, dann könnte er nicht so stark und bewusst dort vorne stehen. Weil dann ist, wenn die Erziehung mit Angst vor Gott gepaart werden wäre, dann wäre immer, vielleicht stimmt es ja doch nicht. Vielleicht habe ich ja was gemacht, dass Gott mir nicht gnädig ist und doch mit dem Knüppel zuschlägt. Vielleicht habe ich ja irgendetwas gedacht und liege falsch und Gott wird mich doch hängen lassen. Er ist groß geworden in einem Umfeld des absoluten Vertrauens in Gott. Gott ist ihm positiv, absolut positiv vermittelt worden. Und mir ist bewusst geworden, wir haben eine große Verantwortung als Eltern. Wie erziehen wir unsere Kinder? Mit Angst? Mit Angst vor uns? Benutzen wir eventuell sogar Gott als Drohmittel? Das heißt nicht, dass es geht nicht um so einen Erziehungsstil, die Kinder sollen machen, was sie wollen. Das funktioniert auch nicht. Aber eine konsequente, eine liebevolle Erziehung heißt noch lange nicht, dass man mit Angst operieren muss. Und was für ein Gottesbild eben haben, vermitteln wir unseren Kindern. Eines des großen, starken Gottes, der dich liebt, der dich führt, der mit dir durch dick und dünn geht, oder einen, wo du Angst haben musst, sobald du was falsch machst, dass die Dinge schieflaufen, dass du verloren gehst oder sonst irgendetwas. Und wir haben hier, kommen wir weiter, ja, der Familie. Gemeinde ist Familie. Was für eine Kultur haben wir in der Gemeinde? Wie gehen wir miteinander um? Mit Liebe, Wertschätzung oder Angst? Was für ein Gottesbild vermitteln wir? Du musst Angst haben bei Gott, aus welcher Art und Weise auch immer. Wenn du diesen Fehler machst, dann bist du in der Gefahr, verloren zu werden. Oder wir können auch anders bleiben. Ich komme nochmal zurück, weil es ist zwar schön, ja, wunderbar, Daniel 2 geht in Erfüllung, wir sehen, die EU zerbricht. Aber ich habe oft das Gefühl, das ist wie die Schlange, das Kaninchen vor der Schlange. Wir haben auf der anderen Seite Angst. Ja, guck jetzt kommt's und jetzt kommt die Endzeit, jetzt müssen wir Angst haben. Jesus hat uns nicht von der Endzeit erzählt, um uns Angst zu machen. Ja, natürlich kommen diese Dinge, aber nicht, damit wir Angst haben. Überhaupt nicht. Das heißt, was für eine Kultur haben wir in der Gemeinde? Wie gehen wir miteinander um? Was für ein Gottesbild vermitteln wir in dem, was wir verkündigen, in dem, wie wir miteinander reden, was wir im Bibelgespräch sagen? Was für ein Gottesbild habe ich? Ist das ein Gottesbild, was von Angst geprägt ist oder von diesem Vertrauen und dieser Zuversicht, dass Daniel und seine Freunde hatten? Und je nachdem, was ich habe, das gebe ich auch weiter. Und da ist der dritte Punkt. Wie gehen wir mit unseren Mitmenschen um, die nicht in der Gemeinde sind? Wie erzählen wir denen von Gott? Wow, die Endzeit kommt. Oder sagen, wunderbar, wir haben einen starken Gott. Dieser Gott geht mit dir durch dick und dünn. Und je nachdem, wie wir diese Botschaft weitergeben, werden wir auch die Früchte ernten. Möchtest du starke Menschen, dann musst du ein Vertrauen in einen starken Gott fördern. Möchtest du Leute, die aus Angst hierher kommen, werden die Früchte nicht gut aussehen. Und die Frage ist, ob solche Leute, die aus Angst zu Gott gefunden haben oder aus Angst bei Gott sind, ob sie dann wirklich aushalten, wenn es in kritische Situationen kommt. In solche Situationen, in denen Daniel und seine drei Freunde waren. Drei Dinge, wir sind fast in der Zielgerade, noch nicht ganz, aber fast. Sehe ich aus diesem Text, die Daniel und seinen Freunden geholfen haben, durchzuhalten. Das erste ist, dass sie wussten, wer sie sind in Gott und dass sie daran festgehalten haben und sich auch nicht von der anderen Kultur haben abbringen lassen von dem, wer sie sind. Und dazu brauchten sie nicht gegen die Kultur zu kämpfen. Sie haben nicht aktiv dagegen gekämpft. Sie wussten, wer sie sind. Das zweite ist, dass sie sich entschieden haben, vollkommen Gott zu vertrauen in jeder Situation. Und das Dritte ist, das ist ein Geschenk, was sie erlebt haben und was sie selber auch weitergelebt haben, weil wir lesen das auch so in der Bibel. Nochmal, deswegen habe ich das so betont, sie klagen die anderen nicht an, es sind ja noch mehr. Sie sagen nicht, ihr seid die Abtrünnigen, die abgefallen, weil ihr nicht so seid wie wir. Das machen sie nicht. Sie sagen auch nicht, ihr Babylonier, seid alle vom Teufel, also man muss euch alle, das ist schon das Gericht Gottes, das richtig, wenn das kommt, ihr seid alle vom Teufel, machen sie auch nicht. Sondern sie leben positiv ihren Glauben und ihre Gottesbeziehung und sind darin ein gewaltiges, ein starkes Zeugnis und wandern in ihren verantwortlichen Positionen immer höher und können dadurch viel mehr Einfluss ausüben, als wenn sie Angst gestreut hätten. Kommen wir zu persönlichen Ängsten. Wir haben so viele Ängste, Angst vor Veränderung. Es gibt Angst, ich erlebe immer wieder, dass viele Gemeindeglieder so die Angst beherrscht, ich hoffe nicht hier, Fehler zu machen, weil ich einen Fehler gemacht habe, verloren zu gehen. Es gibt Angst vor Menschen, allgemein. Ich erlebe teilweise, dass wir auch Angst sogar hier haben. Da kommt jemand Fremdes und keiner traut sich, ihn anzusprechen, weil wir nicht wissen, wie sollen wir ihn ansprechen, diese Person. Oder, ja, wir ist jetzt das Viertel wieder Thema. Wir sollen rausgehen, Menschen irgendwas tun, mit Menschen in Kontakt kommen und wir haben Angst, weil wir nicht wissen, wie die Leute reagieren auf uns. Und auch das finde ich wichtig. Wir haben Angst vor Konflikten. Wo wir Menschen sind und wir sind nicht perfekt, gibt es Konflikte. Wir müssen lernen, auch mit diesen konstruktiv umzugehen und das geht auch ohne Angst. Und ich möchte nochmal zusammenfassen und hier kommt noch ein neuer Punkt mit rein und dann, wir sind jetzt im Ziel. Wie gehe ich mit meinen Ängsten um? Ich möchte das jetzt nochmal ganz positiv zusammenfassen. Das Erste stelle ich vorweg und den Punkt habe ich noch nicht genannt, aber ich möchte, dass er wirklich hängen bleibt, weil er mir wichtig ist. Bitte Gott nicht, dir deine Angst zu nehmen. Das ist komisch, ne? Ich sage es nochmal. Bitte Gott nicht, dir deine Angst zu nehmen. Und ich erkläre, was ich damit meine. Sondern, ich sage erstmal, was du tun sollst, und dann erkläre ich, warum das so wichtig ist. Gib deine Angst bei Gott ab. Das ist ein Unterschied, ob ich Gott bitte, dass er mir die Angst nimmt, oder ob ich meine Angst aktiv bei Gott abgebe und sage, Herr, hier ist meine Angst. Ich will dir vertrauen und ich gebe sie dir, weil ich, wenn ich nämlich sage, Gott, nimm mir die Angst, dann ist sie ja immer noch da. Und vielleicht erlebe ich was und denke, oh, Gott hat mir immer noch nicht meine Angst genommen. Und mein Vertrauen wird schwächer in Gott. Und je mehr ich merke, dass ich den Eindruck habe, Gott nimmt mir nicht meine Angst, desto schwächer wird mein Vertrauen. Wenn ich aber meine Angst nehme und das tue, was Petrus im ersten Petrusbrief sagt, werft alle eure Sorgen auf ihn, denn er ist besorgt für euch, 1. Petrus 5, 7. Und meine Angst auf Jesus werfe und wirklich das sage, Jesus, hier ist meine Angst, nimm sie, ich will sie nicht haben. Und die kommt wieder, dann sage ich, haha, wieder, auf Jesus werfen. Dann kann ich sie abgeben, ich übernehme die Verantwortung auch für mich und mein Vertrauen in Gott kann ich stärker bauen, weil ich sie immer wieder neu abgebe. Und ich frage auch Gott immer, wenn ich was abgeworfen habe, bei Gott sage ich, Gott, was gibst du mir stattdessen? Und wenn du stille wirst, besonders wenn du gelernt hast, in der Stille auch Gott zu hören, aber auch selbst wenn nicht, wirst du hören, weil ich immer wieder erlebe, wo Menschen das machen, dass Gott ihnen sagt, ich gebe dir meinen Frieden. Und das stärkt den Glauben oder meine Liebe, meine Kraft. Und wenn dann die Angst wiederkommt, weiß ich, Gott hat mir schon einmal seinen Frieden und einmal seine Kraft und einmal seine Liebe gegeben. Dann gebe ich sie wieder ab und frage Gott wieder, Herr, was gibst du mir stattdessen? Und ich kriege wieder Leben, Frieden und Kraft. Das Zweite ist, nochmal, ich habe schon 3 Predigten darüber gehalten. Mach dir bewusst, wer du bist, wenn du dich für Jesus entschieden hast. Wenn du, wie wir es heute Morgen auch gehört haben, gesagt, Jesus ist der Herr in meinem Leben und ihm nachfolgst. Bist du ein Kind Gottes? Und was das heißt, du bist das Kind des Schöpfers des Universums. Du bist Bruder und Schwester von Jesus auf diese Art und Weise geworden. Du hast die DNA Gottes in dir damit, die geistliche DNA. Du bist nicht irgendwer. Mach dir das bewusst. Du bist ein Kind Gottes. Das ist deine Identität. Und damit entscheide dich, das ist das Zweite wirklich, dein Vertrauen zu 100% in Gott zu setzen. Und wenn alle Umstände dagegen sprechen, trotzdem entscheidest du dich, Ich vertraue Gott zu 100%. Und das vierte und letzte dann, und das finde ich ganz wichtig, baue mit Jesus zusammen eine Kultur des Vertrauens in Gott. Lebe es selber, lebe es hier in der Gemeinde und gib es weiter. Wir werden total stark sein in der Gemeinde, aber auch darin, dass neue Menschen gewonnen werden, und die werden einen total starken Glauben haben, einen ganz positiven Glauben, wenn wir das vermitteln, wer sie sind, was es heißt, sich für Gott zu entscheiden, und wenn wir das ganze Leben in einer Atmosphäre, in der Gott positiv vermittelt wird. Gott ist kein Gott, der uns Angst macht. Und wer das glaubt, der hat Jesus nicht verstanden. Jesus sagt ganz deutlich, in der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Und im ersten Johannesbrief steht, wer da in der Angst ist, hat die Liebe nicht verstanden. Denn Furcht ist nicht in der Liebe. Und wenn du noch Angst hast, in irgendeiner Form, ob es persönlich sei oder in Bezug auf Gott, besinn dich, wer du bist, gib deine Angst bei Gott ab und entscheide dich, Gott zu vertrauen. Amen.